Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge trifft Richard auf den Künstler Silabar. Dieser versteckt sich hinter einer Schnabelmaske und geht den Mächtigen gerne ziemlich auf die Nerven. Das macht er bei seinen Auftritten, aber auch bei seinen eigenen Ohrwurmsendungen. In diesem Gespräch erzählt Silabar sehr viel über seine Heimat Kavo, die Hauptstadt von Kavoris, und er redet davon, was in dieser Stadt alles so schief läuft. Für Richard ist es auch eine ganz besondere Folge, da er etwas aufgeregt ist, da er diesen sehr prominenten Gast dann hat. Und er fragt ihn allgemein aus zu Politik, Gesellschaft, Kunst und alles, was ihm so einfällt. Viel Spaß! Eine neue Folge von Wer labert hat noch Puls oder kurz Wilmp. Ich bin Richard Groß und ich sitze diesmal bei meinem Gast. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Also stell dich doch einmal kurz selber vor, weil das kann wahrscheinlich niemand besser als du.
Ich wünsche allseits einen wundervollen Tag. Mein Name ist Silabar, die auch unter dem Namen die Vogelmaske oder die Schnabelmaske bekannt. Vielleicht wissen nur wenige Leute, wie ich aussehe, aber meine Stimme haben vielleicht viele Leute schon gehört. Herzlich willkommen hier bei mir. Natürlich ist das, wo wir uns hier befinden, lieber Richard, natürlich nicht mein Zuhause, sondern wir haben uns an einem geheimen Ort woanders getroffen, natürlich.
Ja genau, ich kann das ja für die Zuhörenden einmal kurz zusammenfassen. Ich musste mich an einem Ort in Dornheim einfinden, dann wurden mir die Augen verbunden und dann wurde ich hierher geführt. Es muss also irgendwo in der Nähe von Dornheim sein, aber viel mehr weiß ich hier auch nicht. Wieso die Geheimniskrämerei?
Sagen wir es mal so, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich mich im Moment jetzt nicht unbedingt öffentlich gerade in Dornheim zeige. Also du hast es ja vielleicht mitbekommen, es gab jetzt neulich gerade große Festivitäten und also der Bürgermeister von Kavo ist halt aus Kavo ist angereist und Alessandro Rinaldi, wer ihn noch nicht kennt, kann sich glücklich schätzen. Alessandro Rinaldi hat ein riesiges Fest ausgerufen und ich hatte die Ehre, dort auch auftreten zu dürfen. Für ein geringes Entgelt natürlich, was ich schlauerweise vorher schon mal einkassiert habe. Und am Ende des Festes war, glaube ich, Herr Rinaldi und Frau Rinaldi mit meiner Vorstellung nicht ganz einverstanden. Es war, der Abend nahm ein abruptes Ende und ich musste schnell das Fest verlassen. Zum Glück hatte ich mein Geld ja, mein Gold schon eingesammelt.
Ja, erklär vielleicht einmal für die wenigen Leute, soll es ja noch geben, die dich nicht kennen, wieso man dich überhaupt zu sowas einlädt.
Ja, das kann natürlich sein, dass auf dem Lande das vielleicht der eine oder die andere noch nicht gehört hat, was ich so mache. Ich bin tatsächlich, ich bin Unterhaltungskünstler, ich bin ein Narr, ich bin ein Mensch, der eingeladen wird auf Festivitäten, der Geschichten erzählt, der unterhaltsame Geschichten und Erlebnisse berichtet, in Reimformen darbringt, Tänze aufführt und damit auf Festen für Erheiterung sorgt. Das Ganze kann man sich dann natürlich auch, Herr Richard Groß natürlich mitbekommen hat, mit Ohrwürmern auch anhören und so bin ich dann auch über meine Auftritte hinaus bei Festivitäten zu einer gewissen Bekanntheit, sage ich mal so, gelangt. Ja, das und die Leute reichen quasi meine Darbietung mit Ohrwürmern von Mensch zu Mensch weiter. Das Ganze findet natürlich jetzt weniger zu Hofe statt oder bei den großen und wichtigen reichen Menschen, sondern das ist natürlich eher etwas, was von Gasthaus zu Gasthaus weitergereicht wird. Vielleicht haben die Leute, die auf dem Land wohnen und schon mal in den Städten waren und dort in einem Gasthaus waren, auch schon mal mein Symbol gesehen, die Schnabelmaske. Also in ganz vielen kleinen Gasthöfen oder sowas, wo man auch meine Ohrwürmer mal hören kann, wenn man nett fragt, in einem lauschigen Moment. Hängt oftmals irgendwo hinten, hinter dem Tresen, dieses Zeichen. Also ein kleines Pergamentpapierchen mit meiner Schnabelmaske drauf. Das ist für die Leute vom Lande vielleicht das Zeichen, mal nachzufragen, ob sie vielleicht einen Ohrwurm hören können mit Silabar. Denn das bin ich, die Schnabelmaske.
Ja, ich muss ja zugeben, dass ich immer so ein bisschen eifersüchtig bin, weil ich habe ja deutlich vor dir mit den Ohrwürmern angefangen und trotzdem sind deine Ohrwürmer gefühlt deutlich erfolgreicher, was mich Ja, dann doch mal so ein bisschen ärgert, aber gut, ich mache natürlich auch was völlig anderes. Ich bin ja dann doch kein Künstler und wenn man sich deine Ohrwürmer mal anhört, dann weiß man ja auch letztlich, wieso das so erfolgreich ist. Das Problem, was ich da sehe oder was mich persönlich auch mal interessieren würde, weil ich mache hiermit noch nicht so richtig viel Geld. Wie ist das bei dir?
Ja, also es hilft sogar, also es hilft hin und wieder mal, wenn ich woanders bin und auftrete. Lass es mich so sagen, Richard. Ich trete nicht unbedingt immer unter dem Namen Syllaba auf. Das heißt, ich reise durch die Gegend und mache kleine, ja, Tourneen mit ein paar Freunden zusammen und wir verdingen uns auf Marktplätzen, machen dort kleine Vorstellungen und abends in Gasthäusern etwas größere Vorstellungen und wenn alles gut läuft, dann laden uns die Reichen und Mächtigen auf ihre Festivitäten, auf eine Burg beispielsweise wo wir dann dort abends auftreten dürfen. Ne? Ich arbeite zusammen mit Gauklern, mit Musikern und Musikerinnen und wir haben da so ein kleines Programm und je nach Gastgeber oder Gastgeberin verhalten wir uns dann halt auch dazu, ja. Manchmal ist es so, dass die Gäste, die da sind, das lustiger finden als der Gastgeber.
Also man passt sich an.
Je nachdem, wie die politische Lage gerade ist. Und ich meine, es ist kein großes Geheimnis. Ich sag mal so, Cavouris, Cavouris ging es schon mal besser. Und Cavouris steht ganz schön unter der Knute von anderen Ländern. Cavouris ist sehr, sehr abhängig. Und Cavouris schröpft seine geschundene Landbevölkerung doch ganz schön. Die Steuern, die wir in Cavouris zahlen, das hat die Welt noch nicht gesehen.
Dann lass uns das vielleicht einmal für die Zuhörenden ausführen. Also Cavouris ist relativ südlich von Afaldra, liegt an der Küste und ja, ist im Grunde komplett abhängig von Ramos, ne?
Das würde ich jetzt auch so sehen. Das sehen natürlich die Reichen und Mächtigen in Cavouris überhaupt nicht so. Sie haben das, präsentieren uns das als eine lohnenswerte Zusammenarbeit. Aber ich sage, wir sind abhängig von dem anderen Land. Das ist ein Zustand, der mein ganzes Leben lang bestimmt hat und was ich noch nie leiden konnte, noch nie ertragen konnte.
Jetzt ist es ja so, dass Ramos schon dafür bekannt ist, dass sie ziemlich gutes Militär haben. Das heißt, wenn man sich jetzt davon lossagt, das könnte ja auch schief gehen, oder?
Nein, man darf sich das nicht so vorstellen. Ich möchte keine Kriege. Ich möchte weder mit unseren Nachbarländern Kriege, ich möchte einfach eine friedliche Koexistenz. Ich glaube, wir brauchen den militärischen Schutz von anderen Ländern nicht. Ich glaube, wir können mit guten Handelsverträgen unsere Geschäfte betreiben. Ich glaube nicht, dass wir eine Schutzmacht brauchen.
Okay, dann lass uns doch einmal so ein bisschen in deine Vergangenheit gehen, dass man mal guckt, wie, soweit du das natürlich erzählen kannst und möchtest, wie aus einem kleinen Jungen aus Cavouris dann auf einmal der große Syllaba wird. Wie bist du aufgewachsen?
Ja, in Cavo, der Hauptstadt von Cavouris. Eine Küstenstadt, viele Seeleute, die dort leben. Meine beiden Eltern, Gott hab sie selig, meine beiden Eltern haben einen kleinen Kiosk betrieben. Das muss man sich so vorstellen, dass die Leute tatsächlich morgens, wenn sie zur Arbeit gegangen sind, bei meinen Eltern vorbeigekommen sind und abends, wenn sie von der Arbeit heimgekehrt sind, wieder zum zweites Mal vorbeigekommen sind. Ich war sehr viel bei meinen Eltern im Laden, habe von Anfang an dort auch mitgeholfen und ich glaube, dass der Laden meiner Eltern so etwas wie die gute Seele des Viertels gewesen ist. Ich glaube, meine Eltern haben sehr viel mitbekommen, was die Menschen in unserem Viertel bewegt haben und was für Probleme sie gehabt haben und das ist etwas, was mich von Anfang an geprägt habe, dass ich gesehen habe, wie geht es den Leuten, wie ergeht es den armen und geknechteten Menschen, die im Hafen arbeiten müssen. Und das ist etwas, was mich schon von Anfang an geprägt hat und beschäftigt hat und was sich auch immer wieder in meinen Texten widerspiegelt.
Hast du da eine Entwicklung wahrgenommen, so als du älter wurdest, dass es den Leuten tendenziell schlechter ging oder kannst du das gar nicht so sagen?
Nur so viel sei gesagt, ich glaube, dass unser Bürgermeister Alessandro Rinaldi, seitdem er da ist, hat sich die Gesamtsituation noch einmal verschlimmert. Die Familie Rinaldi regiert so mit harter Hand seit Jahren und Jahrzehnten schon. Dass Alessandro Rinaldi Bürgermeister wurde, ist ein Hohn. Von Wahlen kann überhaupt gar keine Rede gewesen sein, sondern das war ausgemachte Sache unter den Reichen und Mächtigen. Das kann man schon mal so sagen. Und seitdem er da ist, geht es den Menschen im Viertel sehr, sehr viel schlechter. sehr, sehr viel schlechter. Nicht nur, dass er uns knechtet und immense Steuern verlangt und sich die Taschen voll macht. Nein, 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 es geht noch viel weiter. Er verkauft ganz viele Teile der Stadt an Investoren aus fremden Ländern, aus Dornheim. Große Gebiete im Hafen gehören jetzt reichen Menschen aus Dornheim. Und das ist etwas, was wir in Cavo zu spüren bekommen. Die Mieten steigen ins Unermessliche.
Okay, krass. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ich möchte jetzt aber, damit wir da den Faden nicht verlieren, noch ein bisschen bei dir bleiben. Also als Kind
gerne.
Warst du dann einfach viel im Kiosk? Und später dann, wie hast du dich da entwickelt?
Also das meiste gelernt habe ich nicht von meinen Eltern, was meine künstlerische Ader angeht, konnten mir meine Eltern keine Hilfe sein. Meine Eltern haben hart gearbeitet, ihren Laden am Laufen zu halten und waren gute Menschen, die den Leuten, die zu uns kamen, geholfen haben. Viele Leute, die in unseren Laden gekommen sind, haben anschreiben lassen und mein Vater hat, glaube ich, vieles durchgehen lassen. Man könnte sagen, er war ein guter Mensch, aber ein schlechter Geschäftsmann. Viel gelernt habe ich von einem Herrn, der heißt Felix. Die Älteren unter euch werden ihn vielleicht noch kennen. Er war der erste Narr, den ich kennengelernt habe, der erste Mann, der diese Art von Gedichten geschrieben hat, der erste, der mir gezeigt hat, wo die Leute lachen und warum die Leute lachen. Das habe ich von Felix gelernt, Felix der Glückliche. Und der hat mir ganz viel beigebracht. Der war quasi mein künstlerischer Mentor.
Und mit dem bist du dann auch irgendwie durch die Straßen gezogen oder?
Ja, als ich dann alt genug war, seiner Meinung nach, hat er mich dann ab und zu mitgenommen, wenn er abends seine Auftritte in den Kneipen der Stadt hatte. Und ich habe mir das ganz genau angeguckt. Ich saß da, ich habe da gesessen und hab Bauklötze gestaunt. So stark fand ich das, was er da gemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass die Macht der Worte so eine große Rolle spielen kann und so viel Hoffnung auch verbreiten kann. Nicht nur das, sondern auch so viel Unterhaltung und Witz. Ich glaube, gerade in den Zeiten, wenn es den Leuten im Hafen schlecht geht, dann ist es schön, abends bei einem Bier jemandem zuzuhören, der gute Witze macht. Mhm. Das spendet Hoffnung.
Wie lange hast du dann gebraucht, bis man sagen konnte, du bist da bekannt und etabliert und kannst irgendwie ja, davon leben im weitesten Sinne?
Naja, ich war schlau genug, irgendwann Cavo zu verlassen und es woanders zu probieren, eben wo es diese Art von Unterhaltung und diese Art von Kunst, die ich betreibe, die Art von Texten, die ich schreibe, die eben halt noch nicht gab. Ich bin dann halt losgezogen und es hat ungefähr jetzt, ich mach das jetzt seit ungefähr 9 Jahren. Es hat ungefähr 9 Jahre gedauert, bis ich in Dornheim bekannt geworden bin. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, muss ich sagen, dass die Ohrwürmer mir da eine große, große Hilfe gewesen sind, weil die Leute dadurch meine Auftritte dann auch nachvollziehen können und hören können und zum wiederholten Male hören können. Und so ist diese ganze Geschichte mit den Ohrwürmern so ein bisschen zu so einem Untergrundding geworden. Von Gasthaus zu Gasthaus wird das dann halt weitergereicht. Das ist etwas, was mir viel gebracht hat. Das lässt sich leider nicht in Gold aufwiegen, aber die Leute kennen meinen Namen und wissen, wer ich bin. Und wenn wir mit meiner kleinen Truppe es irgendwie schaffen, die Leute zu informieren, heute Abend da und da passiert was, dann kommen die Leute, wenn sie meinen Namen hören. Dafür bin ich sehr dankbar und das ist mir eine große Freude. Aber wie gesagt, ich lebe halt nicht nur davon, selber Auftritte zu machen, sondern eben auch, ich verdinge mich auch bei großen Festivitäten von Menschen, die reich sind und sich das leisten können, eine Gauklertruppe zu engagieren.
Jetzt sagtest du ja, dass durch die Ohrwürmer die Leute das ja auch wiederholt hören können. Muss man dann für Ohrwürmer so eine Nummer vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gestalten? Verändert das die Kunst?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass das, was ich mache, sehr zeitgeistig ist. Ich glaube, dass die Ohrwürmer, die ich aufnehme, sind in einer Woche schon wieder alt. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man ständig als Meister der Zeremonie sozusagen neue Texte raushaut, die das Zeitgeschehen kommentieren. Ich glaube, das ist der Job von mir als Narr, das Zeitgeschehen auf den Punkt zu bringen. Wenn ein Fest vorbei ist, dann muss der Ohrwurm schon fertig sein dazu. Wie beispielsweise letzte Woche das Fest von Alessandro Rinaldi in Dornheim ist. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie dieser Abend zu Ende gegangen ist. Er fing so schön an natürlich für alle und am Ende muss man sagen, zu Recht war Herr Rinaldi nicht ganz mehr so mein Anhänger. Ich hatte ehrlich gesagt schon damit gerechnet. Ich wusste also, dass dieser Abend eine Wendung nehmen würde oder dass es sein könnte, dass am Schluss bei meinem Auftritt die Laune des Gastgebers eventuell mir gegenüber nicht ganz so positiv sein könnte und hatte mir schon genau überlegt, wie ich von dem Fest wieder verschwinde. Ich habe mir da inzwischen so ein paar Tricks angeeignet. Ich arbeite ja auch nicht ganz alleine. Das heißt, ich weiß relativ gut, wie man plötzlich auftaucht und auch plötzlich wieder verschwindet.
Ja, mit der Maske ist das natürlich auch ein bisschen leichter. Erzähl doch mal, was ist denn jetzt auf diesem Fest passiert genau?
Nun ja, der Alkohol floss in Strömen und die reichen Menschen haben sich die Bäuche gerieben und die Dirnen haben gemacht, was Dirnen so machen. Und nun ja, es gab von allem im Überfluss. Und das ist etwas, was mich sofort gestört hat. Ich kann total gut verstehen, dass die Menschen in Cavores sauer auf Herrn Rinaldi sind. Weil er lebt in Saus und Braus, während die Leute arbeitslos verhungern. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Gegen Ende des Abends habe ich dann einen Text aufgeführt und das war klar, dass das nicht ganz auf Gegenliebe stoßen würde. Ich werde ihn jetzt vortragen, wenn das dir recht ist.
Ja, gerne, total gerne.
Ich bin Sillabar. Ich red, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Lädst du mich auf dein Fest, sitze ich bestimmt nicht nur am Katzentisch. Nein, ich stell mich nach vorne und mach mich gerade. Was, du kennst mich nicht? Schade. Ich bin Sillabar, die Schnabelmaske. Meine Witze machen keinen Halt vor deiner Klasse. Meist bin ich nur einmal bei den Reichen zu Gaste und deshalb bitte ich sie auch schon vorher zur Kasse. Am Ende lachen alle und halten sich die Bäuche, denn ich hab recht und ich sag euch heute, dass der Bürgermeister seine Hochzeit bereute, denn seine Frau sieht aus wie eine Vogelscheuche. Er selber kann kaum gehen, doch er ist kein armes Schwein. Es sind nicht seine Knie, es muss was anderes sein. Er sitzt den ganzen Tag rum und bewegt sich kaum ein Stück. Und wenn er mal geht, dann geht er sehr gebückt. Etwas zieht ihn zu Boden und er weiß nicht, was er machen soll. Dabei sind es die Steuern und mit denen macht er sich die Taschen voll. Sillabar!
Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja gut, da kann ich verstehen, dass der da jetzt nicht zum Fan geworden ist in dem Moment.
Ja, aber es musste ja mal gesagt werden. Und viele Leute, die auf dem Fest waren, haben sehr, sehr laut gelacht. Und das war mir wichtig. Ich musste schnell gehen. Kleiner Trick mit Trampolin, schwuppdiwupp war ich weg.
Aber konnte der sich nicht denken, dass sowas kommt? Ich meine, wenn man Sillabar schon einlädt?
Er wusste nicht, dass ich es bin. Er wusste nicht. Er hat mich eingeladen, komplett ohne meine Schnabelmaske. Er weiß jetzt, wie ich aussehe, aber er wusste nicht, dass er mich einlädt. Ich habe mich mit meinen Freunden da angeboten unter völlig anderem Namen und so wie wir es immer machen halt. Ne? Wir treten unter verschiedenen Namen auf und spielen dann das Programm, was die reichen Leute verdient haben.
Jetzt gibt es ja auch ein paar Kritiker und die werfen dir dann halt auch mal so ein bisschen vor, dass es dir im Grunde einfach nur darum geht, irgendwie Neid zu schüren. Die Leute, die reich sind, die haben das Geld auch verdient, da kann man doch jetzt sich irgendwie da nicht beschweren und wer arm ist, der ist halt arm, der hat halt auch nicht ordentlich gearbeitet. Also was würdest du darauf antworten?
Es gibt bestimmt viel wohlhabende Leute, gegen die ich überhaupt nichts habe. Aber Leute, die sich so verhalten wie die Familie Rinaldi, die hat es nicht anders verdient. Es gibt genügend ehrenvolle Geschäftsmänner und Frauen, gegen die habe ich überhaupt nichts. Mhm. In ganz klein waren meine Eltern ja gewissermaßen auch Geschäftsleute.
Aber was ist denn jetzt genau das Problem mit den Rinaldis? Der Überfluss oder?
Es ist die Gier, es ist der Überfluss. Es ist die harte Hand, es sind die Steuern, die er erhebt. Es ist die gesamte Politik, das ganze Geld, was ausgegeben wird für unnötige Projekte. Es ist einfach eine Art und Weise, dieses Land zu regieren, die einfach ungerecht ist. Und dafür trete ich ein. Ich möchte, dass wir laut lachen über die Mächtigen, die uns so kaputt gemacht haben, die unsere Stadt so kaputt gemacht haben. Die Stadt könnte so viel schöner sein, wenn es nicht diese Familie gäbe.
Kannst du mir nochmal ganz kurz helfen, wie jetzt genau die politischen Verhältnisse in Cavores sind? Also Ist er jetzt als Bürgermeister der Hauptstadt auch der Staatsoberhaupt oder gibt es da noch irgendwie einen König?
Nein, er ist ein gewähltes Oberhaupt, Staatsoberhaupt, und er ist auch der Bürgermeister der Stadt, gewählt. Niemand glaubt wirklich daran, kein Mensch, nicht mal Herr Rinaldi selbst, glaubt daran, dass diese Wahl, die es gegeben hat, mit rechten Dingen zugegangen ist. Gewählt wurde so, die Landbevölkerung ist zu spät zur Wahl gekommen und die Stimmen sind nicht mal gezählt worden. Oder Wahlurnen wurden danach gefunden im Fluss. Aufgeweichte Zettel, niemals abgegeben. Und die reichen Leute, die haben natürlich mehrere Stimmen gehabt. Es gibt ganze Familien, die mit sehr, sehr viel Gold große Teile der Wahl beeinflusst haben. Ganze Gilden haben plötzlich für Herrn Rinaldi gestimmt, obwohl das völlig sinnlos ist. Kein Wunder, 4 Monate lang wurde dieser Müll in der gesamten Stadt nicht weggebracht. Warum? Weil Herr Rinaldi natürlich sich darum kümmert, wer den Müll wegbringt. Und damit Herr Rinaldi sich sichert, dass er wiedergewählt wird, wird einfach mal 4 Monate lang der Müll nicht weggebracht. Es hat gestunken.
Okay, das sind wirklich keine guten Aussichten. Nun ist das ja jetzt hier in Dornheim bzw. in den Vereinigten Grenzreichen so, dass wir ein Mischsystem haben. Wir haben ja den König und dann noch das Parlament, was so ein bisschen Einfluss hat, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Und bei uns läuft's. Also heißt das dann nicht, dass die Demokratie, so wie ihr sie da habt, vielleicht einfach auch nicht funktioniert? Also nicht funktionieren
kann? Ja, herzlichen Glückwunsch, und ich bin gerne in Dornheim, das kann ich sagen. Aber bei uns läuft's nicht gut. Ganz einfach. Das ist so. Und ich kann auch verstehen, dass Herr Alessandro Rinaldi seinen Ausflug nach Dornheim gewagt hat. Er möchte natürlich an Einfluss gewinnen in Dornheim. Aber es wäre sehr, sehr wichtig, dass sich Dornheim dadurch durch sein Geld und Macht und Einflussnahme nicht korrumpierbar macht, sondern dass Dornheim genauso frei, unabhängig und gerecht bleibt, wie es im Moment ist. Und deswegen das war auch einer der Gründe, warum ich unbedingt auf dem Fest von Herrn Rinaldi auftreten wollte. Und es war mir ein großes Vergnügen, dass wir es geschafft haben, uns dort einzuschleichen. Und wie gesagt, auf dem Fest waren so viele Leute, Bürger, reiche Bürger aus Dornheim, die alle darüber gelacht haben, was ich gesagt habe, weil sie genau wissen, dass Herr Rinaldi nichts als Unsinn im Kopf hat, nichts als sich die Taschen voll zu machen. Und das prangere ich an.
Ja, wobei man da vielleicht auch mal auf den Maßstab achten muss. Ich glaube, was Rinaldi nicht ganz so aufgefallen ist, dass auch, ich meine, der hat da gut aufgefahren bei dem Fest, aber jetzt so für Dornheimer Verhältnisse war das jetzt ja auch nicht so groß. Also da sind die hier auch zum Teil anderes gewohnt.
Ja, das mag sein, aber dafür sind wir halt auch nur Cavoris.
Ja, ja klar, ist halt im Grunde kleines Land. Da hat man natürlich andere Verhältnisse. Das stimmt natürlich. Was würdest du denn sagen, wäre jetzt die Lösung? Einfach Neuwahlen und dann dafür sorgen, dass die vernünftig ablaufen, oder sollte man nicht gleich einfach einen König einsetzen?
Ich wäre für Wahlen. Ich glaube, faire und gerechte Wahlen wären sehr, sehr gut. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, dass das die Leute organisieren, die davon Ahnung haben. Es gibt genügend Handwerkergilden, die gut organisiert sind, dass sie unseren Staat gut führen könnten. Und zwar gerecht. Und zwar ohne, dass das Gold im Vordergrund steht, sondern der Wohlstand des gesamten Landes. Beispielsweise wie in der Stadt, also wie in Cavo zum Beispiel über die Landbevölkerung gedacht wird oder wie über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, ist eine Frechheit. So empfinde ich das. Niemand in der Hauptstadt in Cavo macht sich Gedanken darüber, wie es der Landbevölkerung, wie es den Bauern und den Bäuerinnen geht. Und das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Und ich glaube aber, dass es bestimmt, es gibt viele Gilden, die so gut organisiert sind, die so gut vernetzt sind, die so gute Handelsbeziehungen haben. Und ich glaube, dass da viele Leute dabei sind, die ehrenhaft sind und die das Beste für unser kleines Land machen wollen.
Jetzt bist du ja immer relativ, du trittst ja immer dann mit deiner Maske auf, das heißt niemand erkennt dich. Jetzt ist natürlich das Problem, an so eine Maske kommt man ja relativ einfach ran. Wie verhinderst du, dass Leute einfach so tun, als wären sie du?
Sollen sie doch. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Und wenn sie so gut sind wie ich, dann freue ich mich. Weil dann gibt es noch mehr von den Leuten, die das so machen, wie ich es mache. Das gefällt mir. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Meinetwegen kann es gerne im ganzen Königreich, Dornheim und wo auch immer, kann es gerne 2, 3 oder 4 Syllaba geben.
Okay, also du versuchst da nicht noch irgendwie ein weiteres Erkennungszeichen irgendwie durchzusetzen oder sowas.
Nein.
Dann nur für dich stimmt.
Nun ja, ich... Hin und wieder, wenn ich bei einem Freund bin, der stellt diese Maske nämlich her, gibt es ab und zu mal eine, wenn ich wieder ein bisschen Geld verdient habe, dann gönne ich mir hin und wieder mal eine neue Maske, die dann noch schöner ist als die letzte. Das ist mein Luxus, das ist der Luxus, in dem ich lebe. Ich bin sonst ja kein wirklich wohlhabender Mensch und kann mir nicht große Dinge leisten, weder Pelze oder ich kann mir auch keine Reisen leisten oder große Festivitäten, aber das Einzige, was ich mir leiste, ist hin und wieder mal eine neue Maske.
Jetzt bist du ja auch berühmt dafür, dass du dir neben neuen Masken auch mal die ein oder andere spektakuläre Flucht leistest. Gibt es so ein oder zwei Taktiken bei der Flucht, die du, also ich glaube, jeder hat davon schon mal gehört, dass du relativ groß und spektakulär dann gerne abhaust. Gibt es da irgendwie Sachen, die du besonders toll fandest, auch im Nachhinein, wo du gesagt hast, das fand ich selbst richtig lustig?
Ich glaube, das ist immer gut zu wissen, oder sagen wir so, die Erfahrung hat gezeigt, dass ich schon vorher genau weiß, wie das Fest zu Ende gehen wird. Ob alle lachen oder der Gastgeber oder die Gastgeberin vielleicht nicht so begeistert sind von dem. Das heißt, ich weiß immer relativ genau, dass es wieder heute einer dieser Abende ist, wo ich am Ende des Festes schnell verschwinden muss. Und damit bin ich dann mit meinen Kompagnons den ganzen Tag dann auch beschäftigt, das zu planen. Das heißt, beispielsweise hinter dem Vorhang steht bereits eine Kutsche schon bereit und wenn der Vorhang fällt, steige ich einfach nur in die Kutsche, die dann sofort wegfährt und noch während die Trommler weiter trommeln, hört niemand, dass meine Kutsche schon längst um 3 Ecken gefahren ist. Das ist beispielsweise sehr einfach. Das Schönste, das Spektakulärste war tatsächlich gar nicht in Dornheim, sondern in einer anderen großen Stadt, deren Namen ich jetzt nicht verraten will, aber vielleicht hast du davon schon gehört. Und zwar habe ich da zusammengearbeitet mit Leuten, die, ich komme jetzt nicht drauf, wie heißt denn das Gestein, was so Rauch und Feuer machen kann?
Du meinst einfach Knallstein oder was?
Ja, sowas, genau. Sowas in der Art. Sowas hatten wir mal. Also das war wirklich spektakulär. Am Ende des Auftrittes gab es einen Riesenknall, Rauch und Feuersäulen und auf einmal war ich weg. Das war wirklich sehr schön. Das war wirklich das Spektakulärste, wie ich verschwunden bin. Also dass ich zwischen all dem Rauch und den Feuersäulen, die auf der Bühne plötzlich waren, bin ich dann, ich kann es jetzt ja verraten, das ist ja schon lange her und ich mache sowas jetzt auch nicht mehr, weil es auch ein bisschen gefährlich ist, vor allem wenn man was getrunken hat. Aber also da, na, Bühne dann mit einem doppelten Boden und da gab es eine kleine Falltür und während oben die Bühne in Flammen aufging, bin ich dann durch die Falltür entkommen, ja. Allerdings muss man auch sagen, habe ich ein paar Haare gelassen da. Also an dem Tag war wirklich sehr, 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 sehr knapp. Also das war eine heiße Nummer im wahrsten Sinne des Wortes.
Na gut, es muss dann aber eine Weile her sein, wenn es dann noch Haare gab.
Ja. Seitdem wachsen kaum noch Haare wahrscheinlich. Das weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt wollen wir auch nicht zu sehr über mein Aussehen hier reden, sonst werde ich nachher noch erwischt.
Entschuldigung. Jetzt hast du vorhin schon, und das machst du auch gerne in deinen Ohrwürmern, die ich natürlich fleißig höre, redest du ja gerne davon, dass du dich als Meister der Zeremonie bezeichnest. Den Begriff kannte ich so nicht. Also ich kannte halt dann, ne, Komiker, Dichter, Künstler, so. Wieso ausgerechnet Meister der Zeremonie?
Na, weil ich diesen ganzen Auftritt als eine riesige, große Zeremonie sehe. Und ich finde das so, dass die Leute, die das beherrschen, die das Publikum durch den ganzen Abend lang über an die Hand nehmen und durch den Abend führen, das sind die wahren Meister der Zeremonie. Dass die Zeremonie ist der ganze Abend und jemand, der es schafft, den ganzen Abend die Leute zu fesseln, Das sind die Meister der Zeremonie.
Also so jemand, der das Publikum führt, mehr als dass er quasi für sich einfach irgendwie so sein eigenes Programm abspult.
Beides, beides. Er könnte natürlich, es reicht nicht aus, alleine nur auf der Bühne zu stehen und seine eigenen Texte darzubieten, sondern man muss natürlich auch für Abwechslung sorgen. Und deswegen bin ich ja auch nicht alleine unterwegs. Es gibt ja verschiedene Leute. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin von mir, ist Messerwerferin, die ist zum Beispiel auch mit dabei. Was immer wahnsinnig spektakulär ist, natürlich.
Ja. Ja, und zur Not, ne, bei der Flucht kann sie dir den Rücken decken.
Das gab es zum Glück noch nicht. Also, aber ja, das, ja. Also, sie sagt, sie hat noch nie auf einen Menschen geworfen. Also getroffen. Also absichtlich auf einen Menschen geworfen. Das hat sie noch. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihr glauben soll oder nicht. Mhm. Aber ich denke, wenn sie wollen würde, würde sie gut treffen. Aber das klingt jetzt viel zu gefährlich. So, ich bin gar, unsere Truppe ist gar nicht so gefährlich. Wir wollen niemandem etwas tun. Also wir wollen ja niemandem wehtun. Wir wollen nur unseren Spaß haben und dass alle Leute lachen.
Ja, ne, trotzdem sind natürlich einige Leute jetzt dann doch langsam mal etwas, ich sag mal, angepisst. Und ja, lassen ja auch gerne mal nach dir suchen. So, es gibt ja, glaube ich, sogar ein relativ saftiges Kopfgeld, je nachdem, wo man sich gerade befindet.
Ja. Aber das Porträt ist hässlich. Also das, was sie gemalt haben, ist wirklich hässlich. Hast du Kinder? Da hätte deine Tochter hätte ja ein schöneres Bild gemalt von mir, als das, was auf dem Bild zu sehen ist. Das ist wirklich nicht schön gelungen. Das kann man so sagen.
Nee, Kinder habe ich nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist echt nicht so ganz. Ja, also wird dem Original, zumindest soweit ich es hier sehe, auf jeden Fall natürlich nicht gerecht.
Also es variiert zwischen 250 und das meiste, was ich mal gesehen habe, war 800 Goldstücke.
Oh.
800 Goldstücke. Ich höre nicht auf, bevor es 8000 sind.
Also schmückst du dich auch damit?
Ach ja und nein. Ich kann nicht verhohlen, dass es mir natürlich auch gefällt, dass die Leute so wütend sind, dass sie sogar Geld dafür bezahlen würden. Aber ehrlich gesagt sollten sie das Geld für bessere Dinge ausgeben, als dafür, das mich zu fangen. Es gibt genug Leute, die so viel Geld besser gebrauchen können, als irgendein Verräter, der mich an die Stadtwache verrät oder sowas. Das ist einfach traurig.
Würde es sich nicht irgendwann einfach mal lohnen, sich quasi selber auszuliefern oder einen Kumpel sich ausliefern zu lassen?
Dazu möchte ich jetzt lieber nichts sagen, aber du weißt ja, ich arbeite mit vielen Leuten zusammen. Es wäre spektakulär. Und dafür stehe ich ja.
Ja, ja, und wenn das Kopfgeld groß genug ist, kann man das natürlich dann auch ganz gut verteilen.
Ja, das würde mir gefallen. Das würde mir tatsächlich gefallen, mich schnappen zu lassen und wieder zu entkommen. Das klingt nach einem guten Auftritt.
Wenn du das verraten möchtest, ich weiß, ich glaube, da kommen wir jetzt in den kritischen Bereich, aber wo lebst du denn momentan?
Ich kann natürlich nicht genau sagen, wo, aber ich kann sagen, dass ich momentan, arbeite in einem Gasthof. Also meine Kumpanen, die Messerwerferin und ich, wir alle haben uns einquartiert in einem Gasthof und arbeiten dort dann auch tagsüber, momentan. Ja, also wir haben natürlich auch über die Jahre hinweg verschiedene Freunde hier und dort. Ich habe auch schon auf dem Bauernhof gelebt für eine Weile. Momentan arbeite ich allerdings in einem Gasthof. Und das ist schön, das ist sehr interessant, weil wenn niemand weiß, wer du bist und die Leute abends kommen und trinken, es ist sehr, 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 sehr interessant und sehr, sehr informativ, den Leuten zuzuhören. Während ich dort bin und arbeite, schaue ich mir genau die Leute an und worüber sie reden.
Das heißt, da sammelst du auch dann Ideen für deine Texte?
Ja, hauptsächlich. Klar. Ich war schon lange, das kann ich auch verraten, ich war schon lange nicht mehr in Cavo und in Cavoris. Da war ich schon sehr, sehr, seit einer Zeit jetzt nicht mehr. Es ist halt auch nicht mehr ganz so ungefährlich für mich, nach Cavo zu kommen. Aber ich weiß, dass ich das eines Tages wieder, spätestens wenn Familie Rinaldi nicht mehr da ist, und die Gilden eine faire Wahl machen. Spätestens dann werde ich wieder zurückkehren nach Cavo.
Jetzt hast du bist du schon eine ganze Weile dabei, hast viele Texte geschrieben und auch aufgeführt. Gibt es einen Text, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das hätte ich mal lieber gelassen?
Naja, das mit der Vogelscheuche war jetzt nicht so ganz nett. Die Frau kann ja nichts dafür, wie sie aussieht.
Und wie ging es da nochmal?
Bitte?
Um wen ging es da jetzt nochmal?
Um die Frau Giulia Rinaldi, um die Frau vom Bürgermeister Rinaldi.
Ach, logisch.
Ja, sie sieht nicht aus wie eine Vogelscheuche, sie sieht aus wie verkleidet als Vogelscheuche.
Und du meinst jetzt im Nachhinein, der war dann doch zu flach oder zu billig.
Es war ein bisschen gemein. Sie kann ja nichts dafür. Sie kann ja nichts dafür, wie sie aussieht. Trotzdem war es westlich.
Das heißt, bei deinen Texten, da schreibst du dann ja das, was du so mitbekommst von den Leuten, machst daraus irgendwie Texte, ne, schreibst anscheinend auch über die Sachen, die dich stören, die dich aufregen. Gibt es noch so Inspirationsquellen, die da für dich wichtig sind?
Ja, lass mich überlegen. Kutscher, ganz ehrlich, wenn man wissen will, was im Lande so abgeht, unterhalte dich mit Kutschern und Kutscherinnen. Die wissen was. Die fahren den ganzen Tag so viele Menschen durch die Gegend. Die wissen genau, worüber die Menschen sich unterhalten. Und als Kutscher oder Kutscherin bist du ja quasi dazu auch verpflichtet, still zu sein. Und du darfst dich natürlich nicht in die Gespräche deiner Kundschaft einmischen. Aber Kutscher wissen eigentlich immer, worüber geredet wird. Große Politik, kleine Dramen, vielleicht mal ein kleiner, wie sagt man dann, wenn man untreu ist, kleine Affäre oder sowas von Politikern oder Politikerinnen oder den Mächtigen oder sowas. Kutscher wissen Bescheid. Ich hab natürlich übrigens auch schon mal als Kutscher gearbeitet. Allerdings haben mir die Arbeitszeiten nicht gut gefallen.
Was hattest du denn überhaupt alles mal so für Jobs?
Naja, wie gesagt, momentan arbeite ich in dem Gasthof. Ich habe auch schon auf dem Bauernhof gearbeitet. Wobei der Bauernhof, mit Tieren kann ich nicht irgendwie nicht gut umgehen. Also wir haben dort gab es Kühe, dort gab es auch Schweine, wie heißen diese, ich komme jetzt nicht gerade drauf, es gibt doch diese Tiere, die so ungefähr so groß sind wie eine Kuh, aber so zwei Höcker haben noch, weiß ich jetzt auch nicht, wie die heißen.
Kamele vielleicht? Oder?
Ja, so ungefähr, ja. Die gab es, kann sein, mit denen konnte ich nicht gut arbeiten. Also mit Tieren kann ich, glaube ich, nicht gut arbeiten. Ich komme insgesamt nicht so gut mit Tieren klar, glaube ich.
Okay.
Was habe ich noch gearbeitet? Ich bin ganz kurz mal zur See gefahren. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber das war halt damals, als ich noch in Cavo gelebt habe. Eigentlich würde ich gerne wieder zur See fahren, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß, dass das ist eine riskante Angelegenheit, zur See zu fahren. Und ich möchte auch nicht jeden Tag raus. Aber als ich damals gefahren bin, hat mir das sehr gut gefallen.
Ist ja wahrscheinlich in Cavo auch einfach ein Teil der Kultur, ne?
Naja, viele Leute, die im Hafen aufwachsen, müssen halt einfach zur See fahren. Ich habe das dort durch meine Eltern halt erst sehr, sehr spät angefangen, mich dafür zu interessieren. Mhm. Aber es waren tatsächlich Freunde meiner Eltern, die dann uns auf das Boot eingeladen haben. Das war eine abenteuerliche Geschichte. Die erste Nacht sind wir einen Fluss hinuntergefahren und in der Mitte dieses Flusses gab es eine kleine Insel. Wir haben das Boot in der Mitte des Flusses ankern lassen und sind mit einem kleinen Bötchen, einem Ruderboot, auf die Insel, die in der Mitte des Flusses war, gefahren. Dort haben wir dann ein Feuer gemacht, haben dann gehört, dass es ein riesengroßes Unglück gab und ein Schiff gekentert ist mit sehr viel Öl an Bord. Und fast, das ist wirklich wahr, fast hätten wir den gesamten Fluss, der überzogen war mit einer Schicht von Öl, mit unserem Lagerfeuer auf dieser kleinen Insel in Brand gesteckt. Und es war wirklich haarscharf, dass wir nicht mit unserem Lagerfeuer den gesamten Fluss in Brand gesetzt haben. Dann, und die Geschichte geht noch weiter, dann an dem Abend haben wir es geschafft, den Fluss nicht anzuzünden. Am nächsten Tag gab es einen wahnsinnigen Sturm. Und wir mussten aber ja wieder von der kleinen Insel mit dem Ruderboot zu dem Segelschiff, was ankerte in der Mitte des Flusses, übersetzen. Und wir hatten unseren Familienhund dabei. Und es war so stürmisch und so hoher Wellengang, dass unser Hund völlig panisch geworden ist. Und ich war dort damals mit meinen Eltern zusammen und meine Eltern haben die ganze Zeit ganz cool getan und zu mir gesagt, alles ist in Ordnung, ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich glaube, sie selber hatten die Hosen gestrichen voll, weil es wirklich sehr, sehr wellig war, sehr, sehr starker Wellengang. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft. Wir mussten den Hund mit zwei Leuten festhalten, der wäre sonst aus dem Ruderboot rausgesprungen. Wir hatten alle Rettungswesten nachher sogar an, weil wir solche Angst hatten und haben es dann geschafft zu diesem kleinen Segelschiff, was in der Mitte des Flusses ankerte und da überzusetzen, in das reinzuklettern. Wir sind dann sofort unter Deck gegangen und das kleine Ruderschiff musste noch zweimal hin und her fahren. Es ist zum Glück nichts passiert und als alle Mann dann wieder an Bord waren, sind wir dann losgesegelt wieder. Das war also die erste Schifffahrt, die ich jemals mitgemacht habe. Da hätte ich fast den gesamten Fluss angezündet und unser Hund wäre fast in dem Fluss ertrunken. Das war wirklich nicht so schön. Aber davon wollte ich eigentlich gar nicht, nichts erzählen. Das war nur meine erste Seefahrt, die ich mitgemacht habe.
Ja, gut, dann kann ich verstehen, dass man dann erstmal genug hatte. Und trotzdem würdest du sagen, auf Dauer willst du mal wieder?
Ich würde das schon ganz gerne machen, ja, tatsächlich. Aber ich muss nicht jedes Mal in so einen Sturm geraten, bitte.
Ja, wir haben ja schon über deine spektakulären Fluchtaktionen gesprochen.
Ja.
Ging die schon mal schief?
Nein, ehrlich gesagt noch nie. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich will da nicht zu viel verraten, weil ich will ja mich nicht selbst hier jetzt ans Messer liefern, aber es hat tatsächlich was mit sehr, sehr guter Planung zu tun, dass das nicht schief geht. Und ich kann auch so viel verraten, es gibt auch immer Plan B oder manchmal sogar Plan C. Also wenn es nicht möglich ist, Plan A umzusetzen, dann wird Plan B umgesetzt. Und das sind, das kann ich auch verraten, mir werden während des Auftritts, während ich dort auf der Bühne bin, werden mir ständig Zeichen gegeben, wie die Lage ist. Das heißt, meine Leute, die im Publikum sind, meine Leute, die mit denen ich zusammenarbeite, die sind die ganze Zeit auf der Veranstaltung und gucken ganz genau auf der Festivität, wer wo ist, wo die Wachen sind, wo Bewaffnete sind, wo die Fluchtwege sind, wo wir ungesehen davonkommen können. Das heißt, ich weiß im Grunde genommen schon, wenn ich anfange, meinen Auftritt zu machen, dann weiß ich schon, wie ich da wieder wegkomme. Nicht jeder Auftritt endet damit, dass ich fliehen muss. Ich kann, eine Sache kann ich auch noch erzählen. Einmal wusste ich nicht, wer im Publikum sein würde. Und als ich dann im Laufe meiner Darbietung dann gemerkt habe, wer da ist, habe ich spontan den Text etwas abgeändert. Und das hat auch zur Erheiterung gesorgt, weil ich natürlich wieder die Leute angesprochen habe, die dort waren. Allerdings wusste ich auch, dass am Ende des Auftritts, dass ich ganz schnell dann gehen muss. Es aber keinen wirklichen guten Plan gab. Allerdings habe ich während des Auftritts meinen Leuten schon Zeichen gegeben, was passieren würde und wie wir hier wieder wegkommen. Das ist ein bisschen Übung auch, das muss man mal so sagen.
Aber da bist du dieses Risiko dann bewusst eingegangen, weil den Witz konntest du nicht liegen lassen.
Ja, oder? Das musste sein. Das musste wirklich sein. Und ich wusste auch, dass Menschen, über die ich da Witze gemacht habe, dass die auch sehr gewalttätig sind und ja, ich konnte mir den Witz aber einfach nicht verkneifen und ich musste das Risiko eingehen. Ich hätte aber auch gut irgendwie die Hucke voll kriegen können. Also das hätte auch ganz übel enden können, ja.
Aber du bist wirklich dann noch nie erwischt worden?
Ich bin einmal in einem großen Gasthof gewesen und habe dort Gedichte vorgetragen. Und ich fühlte mich sehr sicher, weil ich wusste, es sind hier, wir sind unter uns, es sind hier keine Leute, über die ich gerne Witze mache dabei. Und dann habe ich ein bisschen eine Zusammenstellung meiner besten Texte abgeliefert. Und so langsam aber sicher wurde es den Leuten im Publikum bewusst, dass ich derjenige bin, der da vorne steht. Und sie wussten auf einmal, ich hörte die Leute tuscheln, das ist doch Syllaba, das ist ein Text von Syllaba. Das lief eigentlich alles soweit ganz gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine Person allerdings saß da und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum guckt dieser Mensch so grimmig? Und das wurde dann, also dann, ich war fertig und dieser grimmige Mensch kam danach auf mich zu, als ich gerade ein Bier trank an der Bar. Der Wirt hatte mir dann einen ausgegeben, alle waren guter Laune und dann kam dieser schlecht gelaunte Mann zu mir und zückte sofort das Messer und sagte, ich weiß, wer du bist Syllaba und da, wo ich herkomme, wirst du gesucht. Das konnte ich natürlich vorher nicht wissen, der war halt von der Stadtwache aus der Nachbarstadt, wo ich gerade ja, einen wo gerade ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt wurde. Das konnte ich ja ihm nicht ansehen. Er trug ja auch keine Uniform oder Rüstung. Ich wusste nicht, wer er ist und ich wusste nur, dass er schlecht gelaunt war. Und er kam dann mit einem Messer auf mich zu und wollte Geld, wollte mich in die andere Stadt bringen, und um dann das Kopfgeld einzusacken. So, und das endete dann damit, ich war ja zum Glück nicht ganz alleine in dem Raum, also sagen wir mal so, ein Messer gegen die 30 Leute, die da noch waren, hat dann ihm auch nicht gereicht. Also es war halt relativ deutlich, dass der Mann da das Messer gezückt hatte und mich jetzt mitnehmen wollte, und das haben halt andere Leute mitbekommen und mich dann quasi, wir haben uns dann gemeinsam gegen ihn gewehrt, ihm das Messer abgenommen und ihm dann aus dem Laden geworfen. Das endete dann nochmal gut. Es hätte daneben gehen können, wenn nicht so viele Leute da gewesen wären, die ihn dann rausgeschmissen hätten. Das hätte wirklich nicht, ja, es hätte auch anders ausgehen können.
Ja gut, ein bisschen Glück gehört dann wahrscheinlich auch dazu.
Das war, glaube ich, so die gefährlichste oder das Erlebnis, was am bedrohlichsten für mich war. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, ich bin ja nicht überall in allen Ländern gesucht oder so. Also ich kann auch in vielen Ländern ganz normal, gerade auf dem Land oder sowas, eben halt ganz normal leben und reisen. Das macht überhaupt gar keinen, das ist dann halt gar kein Thema.
Da gibt es aber auch einige, die dann natürlich gerne mal behaupten, dass du genau von diesen Ländern und so dann gerne mal bezahlt wirst dafür, dass du gegen, ja, vor allem gegen Cavouris irgendwie dann, wie sie behaupten, dann Propaganda machst.
Stimmung mal. Nein, das kann ich wirklich rein gewissens von mir behaupten, dass ich noch nie von einem König oder von einem Regierenden Geld entgegengenommen habe, um etwas zu sagen oder etwas nicht zu sagen. Das kann ich rein gewissens behaupten. Es ist richtig, dass ich natürlich von verschiedenen Fürsten oder Geschäftsleuten, Gilden eingeladen werde und auch eine Gage in Gold bekomme. Aber die Leute wissen vorher nicht, was ich an dem Abend sagen werde. Es könnte ja, also ich habe mir noch nie bei den Anstellungen oder bei den Angeboten, die ich bekommen habe, habe ich mich noch nie darauf eingelassen, dass die Gastgeber oder Gastgeberin vorher wissen, was passieren wird. Dass die Freiheit, dass ich mache, was mir auf der Bühne einfällt, die habe ich mir immer bewahrt.
Jetzt meintest du ja auch vorhin, dass du es dir auch dann nicht verkneifen kannst, wenn dann jemand da ist, bei dem man einen Witz machen könnte, den ja auch nicht zu machen. Sind Witze grundsätzlich besser, wenn die Leute, die sie betreffen, auch dabei sind?
Ja.
Klare Antwort.
Was auf jeden Fall keinen Spaß macht, ist Witze über Leute zu machen, die sich nicht wehren könnten. Ich glaube, einen Gegner fertig zu machen, der sowieso schon am Boden liegt, ist nicht besonders ehrenhaft. Und auf Schwache und sowas, also wenn jemand wirklich sich nicht wehren könnte, dann macht das auch keinen Spaß. Also ich finde es immer eine Herausforderung, auch mich mit den Großen anzulegen und nicht mit denen, die sowieso schon arm dran sind.
Also nur nach oben treten.
Ja, wobei ich sehe mich da gar nicht so sehr als ich sage ja nur das, was ich von den Leuten höre. Es ist ja gar nicht so sehr, dass ich das alles irgendwie erfinde, was ich sage, sondern ich höre das einfach von anderen Leuten. Und wenn jemand sagt, die Frau sieht aus wie eine Vogelscheuche und alle lachen, dann merke ich mir das halt einfach. Und dann ist das etwas, was in meine nächste Satire mit einfließen wird. Ich schaue dem Volk aufs Maul. So würde ich das eher sehen.
Das klingt natürlich logisch. Ich glaube, so langsam ist unsere Zeit auch rum. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen möchtest, was ich vergessen habe zu fragen oder wo man unbedingt nochmal drüber reden möchte?
Nö, ich denke, wir haben so viel heute schon besprochen. Ich möchte natürlich alle Hörerinnen und Hörer dieses Ohrwurms recht herzlich einladen, auf dem nächsten Auftritt von Sillaba dabei zu sein. Natürlich. Es gibt keine Frechheit, die nicht es wert ist zu erzählen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die armen und kleinen Leute werden bei mir mit Liebe bedacht und verschont, aber die Reichen und die Frechen und die Ungerechten, die werden vorgeführt und der Lächerlichkeit preisgegeben. So wie es sich gehört, als Narr, als Gaukler, als Unterhaltungskünstler und als Meister der Zeremonie.
Sehr schön, dann bleibt mir nur zu sagen, das war eine neue Folge von Wilmp. Ich bin Richard Groß, das war Sillaba. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank an Björn Beton dafür, dass du dir Syllabe ausgedacht hast. Hat mega viel Spaß gemacht. Auch danke für die kleine Rap-Einlage, die ist war natürlich klasse. Wenn ihr Björn noch woanders hören wollt, dann ja, große Überraschung, hört mal Fettes Brot. Oder hört einfach in seinen Podcast Gefährliches Halbwesen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback loswerden wollt oder sonst einfach mir nur sagen wollt, wie toll oder wie scheiße ihr mich findet, dann schickt mir doch eine Mail an afaldra@rap.de oder ihr findet mich auch auf den gängigen Social Media Kanälen Facebook, Twitter und Instagram. Da bin ich jeweils als afaldra bzw. @afaldra zu finden. Ihr könnt mir auch eine Rezension auf iTunes hinterlassen, die lese ich dann natürlich auch gerne vor. Oder ihr kommt einfach in den Afaldra Discord Channel, da könnt ihr dann mit anderen Afaldra Hörenden diskutieren. Über die aktuellen Folgen, was euch gefällt, was nicht, und mir auch da Feedback natürlich da lassen und euch insgesamt an dieser Welt beteiligen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.